Heute geht es um ein Thema, das alle in der Schweiz bewegt und spätestens im Herbst immer wieder zu hitzigen Diskussionen führt. Das Thema Krankenkassenprämien und damit verbunden auch der jährliche Anstieg um ein paar Prozent oder eben auch um ein paar hundert Franken. Und das tut weh im Portemonnaie. Aber warum steigen dann die Prämien seit Jahrzehnten? Wie werden die Prämien überhaupt berechnet und wer alles ist in diesem Prozess involviert? Warum sind Prämien von Kanton zu Kanton oder auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich hoch? Und was haben die Reserven, die Verwaltungskosten oder auch die sogenannte Solvenzquote der Krankenversicherer mit der Berechnung der Prämien zu tun? Heute reden wir über Fakten und auch über Irrtümer rund um die jährliche Prämienberechnung und gehen ihnen auf den Grund. Mit im Studio heute sind Andreas Kohler, Geschäftsleitungsmitglied von der Swica und Departementsleiter Product Management und Underwriting. Mit ihm haben wir jemanden im Studio, der es wissen muss. Er ist der Mr. Prämie bei der Swica, weil in seinem Departement da werden Tarif berechnet. Schön, dass du da bist.
Sehr gern, danke vielmals für die Einladung. Es freut mich, da zu sein.
Im Departement von Daniel Rocha, Leistungen und Medizin, dort versucht man, den steigenden Gesundheitskosten mit geeigneten Massnahmen entgegenzuwirken. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, freue mich, dass ich da sein darf.
Und als Versicherungsnehmer und Swica-Delegierter, da wirft Thomas Friedli einen kritischen Blick von außen auf den ganzen Prozess. Willkommen, Thomas.
Herzlichen Dank für die Einladung, freue mich.
Andreas, fangen wir bei dir an, fangen wir mit dem kleinsten Puzzleteil an. Warum muss man überhaupt so eine Prämie für Grundversicherung zahlen? Die ist obligatorisch seit 1996. Man müsste sie alle haben. Also warum eine Prämie?
Die obligatorische Krankenpflegeversicherung, die tut im Prinzip Grundleistungen decken, dass man sich behandeln kann, wenn man krank ist oder auch verunfällt. Man hat im 1996 entschieden, das obligatorisch zu erklären und hat auch entschieden, dass die Prämie soll mit einem Kopfsystem finanziert werden. Das heisst, jeder Versicherte muss einen Teil selber zahlen, monatlich oder auch jährlich, wenn er das will. Und ein anderer Teil wird über Steuern finanziert. Zum Beispiel einen grossen Teil der Spitalkosten übernehmen Kantone und auch Prämienverbilligungen werden von Steuergeldern finanziert.
Krankenversicherer dürfen ja keinen Gewinn machen mit der Grundversicherung. Aber was genau deckt denn die Grundversicherung eigentlich ab?
Die Grundversicherung kommt auf für den grössten Teil der Behandlungskosten. Das heisst, im Gesetz ist festgelegt und auch der Bundesrat legt im Prinzip den Leistungsumfang fest, welche Behandlungsleistungen werden gedeckt von der Grundversicherung. Das steht jedem Versicherten zu in der Schweiz. Das heisst, wenn man krank ist oder verunfällt, kann man zum Arzt gehen und ist über die Grundversicherung gedeckt.
Jetzt nimmt es uns alle natürlich Wunder, wie genau die Krankenkassenprämien berechnet werden, wie die zustande kommen. Wir haben nachgefragt bei euch draußen auf der Straße, was denn eure Meinung ist, was ihr glaubt, warum die Krankenkassenprämien ansteigen und eben genau, wie es berechnet werden.
Ich nehme an, anhand der steigenden Kosten, rückblickend auf das Jahr.
Ich weiss ehrlich gesagt nicht genau. Ich nehme mal an, es hat verschiedene Faktoren. Wahrscheinlich nehmen sie wie die Kosten vom Gesundheitssystem und teilt das auf den ganzen Topf, wo an Kunden oder an Menschen, die dort einzahlen.
Ja, die Teuerung der Spitäler, immer mehr Leute, die Therapien brauchen, immer mehr Junge, die auch schon wegen jeder kleinen Sache zum Arzt müssen.
Spannende Aussagen, die wir gehört haben. Wie sind die Aussagen einzuordnen?
Es ist sehr spannend. Man sieht, das Thema ist omnipräsent. Die Angesprochenen haben genau gewusst, was die Gründe sind, warum die Krankenversicherungsprämien steigen. Es sind die steigenden Leistungskosten. Da muss man denen vielleicht noch ein bisschen differenzieren, was genau in welcher Form steigt. Aber in der Regel haben wir teurere oder mehr Leistungen und das führt am Schluss zum Tag zu höherer Prämie.
Thomas, überrascht dich die Aussagen, die da gekommen sind?
Nein, es überrascht mich nicht. Ich glaube, das ist wirklich die Leute, die treffen den Nagel auf den Kopf. Es geht wirklich darum, dass der Leistungskatalog in der Grundversicherung ja wirklich schon sehr umfassend ist, wo man das KVG eingeführt hat, jährlich ausgedehnt wird. Es werden mehr Leistungen bezogen. Es gibt Doppeldiagnosen, wo man auch als Versicherter letztendlich aus meiner Sicht Einfluss nehmen könnte, dass man halt wirklich auch kritisch schaut auf irgendwelche Verordnungen, die der Arzt macht und dass man dann halt sagt, ich möchte eigentlich das nicht, weil das ist alles prämientreibend, das ist Mengenausweitung und Mengenausweitungen führen immer zu mehr Kosten und das muss finanziert werden über Prämien letztendlich.
Ich möchte jetzt gerne wirklich noch, Andreas, dass du ins Detail gehst, wie ganz genau Schritt für Schritt den Krankenversicherer die Prämien für die Grundversicherung berechnen. Welche Überlegungen sind ganz genau da dahinter?
Also wie sie auch die Befragten schon gesagt haben, Prämien, die gründen eigentlich auf diesen Versicherungsleistungen, die man in diesen einzelnen Regionen zahlt. Das heisst, das System ist so aufgebaut, dass man kantonale Prämien hat und die grossen Kantone bis zu 3 Prämienregionen hat. Wir schauen in den abgelaufenen Jahren, wie viele Leistungen haben wir in diesen einzelnen Prämienregionen und Kantonen gehabt, schätzen das aktuelle Jahr hochrechnen, schätzen also, wie viele Leistungen wir für unsere Versicherten müssen zahlen in dieser einzelnen Prämienregion und machen auch eine Vorschau, wie das im nächsten Jahr sein wird. Dort stützen wir uns ab, wie die Leistungsentwicklung war in den letzten paar Jahren. Und wir schauen natürlich auch, ob sich Tarife verändert haben, mit Ärzten zum Beispiel, oder auch, ob sonst irgendwelche Änderungen im System erfolgt sind. Notabene schätzen wir am Schluss, wie die Kosten im nächsten Jahr auf der einzelnen Prämienregion sein werden und setzen dann auf dem Prämie festsetzen. Das macht man eigentlich für die Standardprämie, das heisst, das ist das Modell, das keine eingeschränkte Arztwahl hat. Macht man für einen Erwachsenen mit Unfall und von dort her leitet man die einzelnen Wahlfranchisen ab. Das gibt einen Rabatt. Je mehr das man selber tragen will, desto grösser wird der Rabatt. Und man leitet auch auf die alternativen Versicherungsmodelle ab. Das heisst, jeder Versicherte kann sich einschränken. Er kann zum Beispiel sagen, ich möchte mich nur bei Medbase behandeln lassen. Das ist ein Produkt mit eingeschränkter Leistungserbringerwahl. Und auch für das kommt man einen Rabatt über. Wieso kommt man einen Rabatt über für so ein System? Weil wir Verträge haben mit solchen Leistungserbringern und gegenseitig wird geschaut, dass die Behandlungen effizient und effektiv sind und somit qualitativ hochwertig, aber günstiger gegenüber dem offenen System.
Frage euch drei, Andreas, Daniel und Thomas, wer ist grundsätzlich involviert in den Prozess der Berechnung der Krankenkassenprämie?
Also im Lead ist der Krankenversicherer selber. Er muss auf der Basis der bestehenden Kosten und der erwarteten Kosten die Prämie berechnen. Auf der anderen Seite muss er auch sich immer wieder überlegen, welche Kostenarten aufgrund von welchen Entwicklungen sich wie verändern. Wie ist das Verhalten der Patienten und Versicherten? Und last but not least sind natürlich Kantone mit ihrer Versorgungsplanung relevant und das BAG am Schluss des Tages, wo die Prämie bewilligen muss.
Also das BAG muss Prämie bewilligen, Thomas?
Das ist so, ja, weil das BAG hat ja klare Vorgaben, die sie müssen nachvollziehen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, die das KVG vorschreibt. Und das BAG hat Aufsichtspflicht und das BAG muss auch schauen, dass die Krankenversicherer in einem finanziellen Gleichgewicht bleiben. Und darum ist natürlich das BAG auch maßgeblich da beteiligt, zu schauen, dass die Firmen gesund bleiben und vor allem am Schluss das Leistungsversprechen gegenüber den Versicherten kann wahrgenommen werden, indem die finanzielle Stabilität gewährleistet ist.
Finanzielle Stabilität, es kommt Geld rein. Andreas, da Frage an dich. Wie gibt denn Zwicker das Geld wieder aus? Für was wird das Geld ausgegeben? Sind das Löhne? Ist das Werbung? Ein neues Gebäude am Hauptsitz? Wohin geht das Geld?
Über 95% der Prämieneinnahmen zahlen wir für Behandlungskosten für unsere Versicherten wieder zurück. An Ärzte, an Therapeuten, an Apotheken, an Spitäler und weitere Behandelte. Also wie vorher schon gesagt, die Basis dieser Prämie sind die Leistungskosten, die Gesundheitskosten, die in dieser Schweiz entstehen. Ein kleinerer Teil, also weniger als 5%, tun wir noch für die Verwaltungskosten ausgeben. Das heisst, dort sind all die Löhne drin, Werbung macht man im Übrigen nicht mit KVG-Geldern, das macht man mit den Zusatzversicherungsgeldern und auch alles Sonstige wird gemacht. Dort muss man sagen, Verwaltungskosten sind hauptsächlich für die 3 Kernprozesse gedacht. Kundenbetreuung, weil Zwicker ist Kundenzufriedenheit Nummer 1, Jahr für Jahr. Wir legen sehr viel Wert und haben dort auch sehr viel Personal, gutes Personal. Deren Löhne sind gezahlt. Dann für die Vertragsverwaltung, die ganzen Prämieneinzüge, Policen, Versicherungsendungen. Und nicht zuletzt für den Hauptprozess für das Leistungsmanagement. Das Leistungsmanagement, wo all diese Behandlungskosten prüft, abrechnet und am Arzt oder am Behandelnden oder am Versicherten zurückzahlt.
Andreas, jetzt führe uns aber bitte du den genauen Prozess durch. Die verschiedenen Stakeholder, das Zusammenspiel, wer macht wann, welchen Schritt?
So gegen Ende April lässt das BAG einmal ein Kreisschreiben raus. Das BAG informiert die Krankenversicherer über die Rahmenbedingungen via Kreisschreiben. Und dort ist niedergeschrieben, was eigentlich unsere Regeln sind für die Eingabe dieser Prämie, für die Berechnung und die Eingabe. Wir fangen dann an zu kalkulieren, wie gesagt, wir schätzen die Leistungen. Tun dann pro Prämieregion Produkt und Produkteausprägung die Prämie berechnen, machen verschiedene Iterationen, wie intern, schauen auch bezüglich Bestandesschutz, dass man nicht zu viel aufschlägt bei den heutigen Versicherten, aber auch bezüglich Neuakquise, dass wir genug attraktiv sind im Markt und auch neue Kunden können gewinnen. Dann gehen wir etwa so richtig Juli, wo wir dann spätestens bis Ende Juli unsere Prämien als BAG einreichen. Das BAG nimmt das entgegen und nutzt die Sommerferien, um die zu prüfen. Und so gegen Ende August kommen sie zurück mit der geprüften Prämie und konfrontieren uns mit Fragen oder auch Sachen, die sie nicht einverstanden sind. Das heisst konkret, sie sagen uns zum Beispiel im Kanton Zürich, haben ihr die Leistungen höher geschätzt, als wir glauben. Und wir erwarten von euch, dass ihr dort noch mal runtergeht in der Prämie. Wir nehmen dann das wieder hin, prüfen das wiederum bei uns. Wenn man sagt, wir, dann muss man sehen, das ist einer der wichtigsten Prozesse in der Swica. Das heisst, die Geschäftsleitung ist involviert. Mein Departement ist am Kalkulieren, aber die Geschäftsleitung macht am Schluss eine Entscheidung und leitet am Verwaltungsrat Pricing-Strategie vor, wo wir dann in diesem Rahmen können auch handeln. Wenn also das BAG etwas verlangt, wo wir mit dem Verwaltungsrat nicht abgemacht haben, dann müssen wir wieder im Verwaltungsrat gehen und müssen dort das Okay abholen mit einem Vorschlag. Letztendlich bewilligt dann das BAG die Prämie bis Ende September und der amtierende oder die amtierende Bundesrätin, die für das Departement verantwortlich ist, kommuniziert der ganzen Schweiz etwa in der letzten Septemberwoche, wie die Prämiensituation für das nächste Jahr aussieht.
Wie kann es aber sein, dass in der Stadt Zürich etwa mehr Prämien zahlt als beispielsweise im Kanton aussen in Thurbental oder auch in einem anderen Kanton im Kanton Zug? Von was hängt das alles ab?
Prämie in den einzelnen Prämieregionen ist eigentlich Spiegelbild von den Kosten von dieser Region. Das hat einerseits mit der Dichte vom medizinischen Angebots zu tun, aber auch mit dem Verhalten der einzelnen Menschen. So stellen wir fest, dass es grosse Unterschiede von Region zu Region gibt und auch von Stadt zu Land. Eigentlich kann man in der Schweiz beobachten, dass in der Stadt höhere Kosten sind als auf dem Land und auch in der Ostschweiz tiefere Kosten sind als zum Beispiel im Tessin und in der Nordwestschweiz und Westschweiz. Wie gesagt, am Schluss sind Prämien ein Abbild der Leistungen und somit sind in den einzelnen Regionen auch verschiedene höhere Prämien zu veranschlagen.
Thomas, du nickst?
Ja, also ich glaube, es ist schon ein bisschen abhängig davon, auch wie sich die Bevölkerungsgruppen zum Teil in gewissen Regionen zusammensetzen. Oder? Es gibt ganze Bevölkerungsgruppen, die aus ihren Stammländern nicht gewöhnt sind, dass man zu einem Hausarzt geht. Die nehmen automatisch die notfalldienstlichen Leistungen in Anspruch, oder? Und notfalldienstliche Leistungen sind in der Regel immer teurer als andere. Und das kann sein, dass das regionale Unterschied gibt und das dann auch kostentreibend ist. Das ist sicher ein Punkt.
Es gibt aber auch noch ganz subjektive Kriterien, die mit dem Versicherungsnehmer oder mit der Versicherungsnehmerin zu tun haben.
Thema ist Alter. Je älter eine Bevölkerung ist, desto eher beansprucht sie auch Gesundheitsdienstleistungen. Es gibt aber diverse Studien, die sind auch in letzter Zeit zitiert worden, dass das Angebot Nachfrage schon nach sich zieht. Man hat das gemessen an Bewohnern in einer Region mit einem bescheidenen Angebot, die in einer Region gezogen sind, mit einem grösseren Angebot und dort sind die Gesundheitskosten automatisch gestiegen.
Was können die Versicherten, Thomas, grundsätzlich selber machen, dass sie ihre Prämien positiv beeinflussen können? Das heisst, dass sie eben die Prämien senken können?
Also ich glaube, es gibt verschiedene Punkte. Also einer der Punkte ist sicher, dass man sich grundsätzlich präventiv gesund verhaltet. Also das heisst Bewegung, das heisst auf die Ernährung schauen, das heisst auf eine gute Work-Life-Balance schauen. Ich denke es immer wieder, wenn ich arbeite, ich bin in so einem Büroraum, wo es gleichzeitig ein Fitnessstudio drin hat im zweiten Stock und der Lift ist immer besetzt von denen, die nicht zu Fuß in den zweiten Stock laufen, sondern ins Fitnessstudio den Lift nehmen.
Also mit dem Lift ins Fitnessstudio, das macht keinen Sinn. Also grundsätzlich, oder?
Grundsätzlich ist es wirklich so, man muss sich grundsätzlich gesund verhalten. Dann, was man auch machen kann, ist, man kann entsprechend seinem Gesundheitszustand natürlich schauen, dass man halt eine Franchise wählt, wo die Selbstverantwortung fördert. Also, dass man nicht einfach sagt, ich habe eine Vollgas-Mentalität und dann ich halt eine tiefe Franchise annehme, jede Leistung, sondern dass ich mit einer hohen Franchise auch mich selber ein bisschen beeinflusse und sage, ich gehe jetzt nicht wegen jedem Wehwehli zum Arzt, weil ich halt mir das im eigenen Portemonnaie spüre. Dann spart man auch noch Prämienfranken letztendlich, wenn man eine höhere Franchise hat. Und sicher ist auch ein Punkt, dass man sagt, ja, ich schaue halt die Angebote an, oder? Ich schaue die Angebote an. Und ich schaue aber nicht das billigste Angebot an, sondern ich schaue die Angebote an, wo ich auch gute Dienstleistung habe. Das ist bei der Swica so. Und dass man dort halt dann auch die nachhaltige Lösung hat, dass man halt auch länger bei einem Krankenversicherer bleibt. Ich glaube, das ist sicher wesentlich. Und da kann ein Versicherer, wenn er das sich wirklich gut überlegt, sicher auch nachhaltig sich versichern und auch sich nachhaltig verhalten.
Ich finde es spannend, dass du sagst, man muss Prämien vergleichen. Das ist das eine, oder? Wo zahle ich mehr, wo zahle ich weniger? Grundfrage aber, was komme ich dafür rüber? Welches Modell passt für mich? Und vor allem eben, was du schön angesprochen hast, eine höhere Franchise heisst unter Umständen, dass ich mich gesünder verhalte. Also es hat eben somit auch mit dem Mensch zu tun, mit unserem eigenen Verhalten, wie gesund wir auch wirklich unterwegs sind.
Das ist tatsächlich so. Also ich mache das ähnlich wie du. Ich gehe hin und schaue jedes Jahr, was für ein Produkt passt zu mir, also was für ein alternatives Versicherungsmodell und welche Franchise. Ich versuche die auch so hoch wie möglich zu machen, was den Gesundheitszustand zulässt. Und das Dritte ist tatsächlich, wie verhalte ich mich im Gesundheitsmarkt? Dass man sich versucht, gesund zu verhalten, indem man auf die Ernährung, Bewegung und auch die mentale Gesundheit schaut. Das ist eins, weil Krankheiten verhindern ist einfacher, wie wieder gesund werden, wenn man krank ist. Und auf der anderen Seite spielt es auch eine Rolle, wie ich mich im Gesundheitsmarkt verhalte. Also man kann beobachten, wenn ein Versicherter oder Patient selbstverantwortlich mitentscheiden kann, wenn er sich behandeln lassen muss und das auch tut. Dass er nebst der Qualität auch die Effizienz im Auge hat, das war schon immer so gewesen.
Ich möchte mit euch gerne noch über die gesetzlichen Anforderungen reden. Ich habe es am Anfang angesprochen. Es gibt Anforderungen an die Mindesthöhe an Reserven. Es gibt Verordnungen zur Reservenausschüttung. Die Solvenzquote, die wir angesprochen haben. Unglaublich viele verschiedene Begriffe, die wir anschauen müssen, die wir klären müssen und die wir vor allem genauer verstehen müssen. Thomas, ich würde gerne mit dir anfangen. Im vorletzten Jahr da hat per 2024 Zwicka Prämien erhöht, müssen überdurchschnittlich die Prämie erhöhen. Was sind die Begründungen gewesen? Was ist genau passiert?
Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass der Krankenversicherer die Vorgabe hat, bestimmte Reservenhöhe zu haben, also eine finanzielle Stabilität auszuweisen. Und da geht es eigentlich darum, dass man im Sinn vom Kundennutzen und vom Kundenschutz, dass man die Prämie, die man einnimmt, dass man die Leistungsversprechen, die man hat, wenn jemand eine Versicherung abschließt, dass man die einhalten kann. Und für das braucht es eine gewisse finanzielle Sicherheit. Das sind die gesetzlichen Reserven, die man für das hat. Und ich habe Zwicka auch als langjähriger Kunde immer so erlebt, dass Zwicka immer prospektiv geschaut hat, ohne dass BAG oder eine Aufsichtsbehörde eingegriffen hat, dass sie finanziell gesund sind. Dass sie nicht wie andere Krankenkassen irgendwann ins Risiko laufen, dass sie plötzlich insolvent sind, Leistungen nicht mehr können erbringen können, dass die Versicherten im Regen stehen. Und Zwicka hat immer frühzeitig geschaut, dass die finanzielle Gesundheit da ist. Und das BAG hat bei anderen Kassen in früheren Jahren erlaubt, dass man unter die gesetzlichen Reserven geht. Das hat dann dazu geführt, dass es übermäßige Prämienerhöhungen gegeben hat, weil dann die nötigen gesetzlichen Reserven nicht mehr da waren. Und das ist im Prinzip der Grund, wieso die Prämien dann halt einfach so rausgekommen sind, wie sie am Schluss rausgekommen sind.
Also im Endeffekt hat es mit den Reserven zu tun und mit der Solvenz von einem Krankenversicherer.
Das ist richtig. Es war ein politischer Wille, die Reservenquoten zu senken. Das ist immer ganz ein schwieriger Prozess. Also man hat mathematisch korrekt ermittelte Reserven oder Solvenzquoten. Und diese Solvenzquote, die versucht man als Versicherer ziemlich genau zu tüpfen. Hat man zu wenig, ist man zu wenig solvent. Hat man zu viel, tut man zu hohe Prämien verlangen. Also versucht man, die ziemlich genau zu verwischen. Und wenn man natürlich da schon ziemlich genau auf dieser Solvenzquote ist und der politische Wille dann da ist, die zu senken, dann geht das nur über nicht kostendeckende Prämien. Also das sind Prämien, die eigentlich nicht lange zum Kostendecken, dann kann man die Reserven abbauen. Und jedes Mal, wenn man mit nicht kostendeckenden Prämien Reserven abbaut, kommt der Bumerang. Irgendwann muss man die Prämie wieder anheben, dass wir da Kosten decken. Und das ist das Vorgehen, das der Thomas gerade erklärt
hat. Macht es überhaupt Sinn, dass das BAG sich involviert und sagt, jetzt muss man die Reserven abbauen? Macht das überhaupt Sinn? Macht es nicht eher Sinn, wie du jetzt impliziert hast, dass man die Reserven behaltet, eben als einen gewissen Schutz, als einen gewissen Buffer, dass man nicht nachher wieder muss die Prämie erhöhen, Thomas?
Also zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite glaube ich, dass die Krankenversicherer, dass die unternehmerische Freiheit haben müssen, dass sie die finanzielle Stabilität, die sie brauchen, um letztendlich die Leistungsversprechen auf der einen Seite zu bringen und auf der anderen Seite auch das Fortbestehen der Unternehmung in sich selber, dass die unternehmerische Freiheit muss da sein, dass man genügend solvent ist, dass man genau die Aufgaben, die man da hat, kann erfüllen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite glaube ich halt schon auch, dass es auf dem Markt Krankenversicherer gibt, die halt wirklich aus Konkurrenzgründen in den vergangenen Jahren zulasten von der Reserve gelebt haben, ihre Reserven massiv abgebaut haben, unter das, was vorgesehen war, um halt eben konkurrenzfähiger oder noch bessere Prämien zu haben, um Kunden zu gewinnen. Und da glaube ich eben schon, dass das BAG eine wichtige Aufgabe hat, dass man schaut, dass die Versicherer die nötige Solvenzquote haben, wegen den Gründen, die ich vorher genannt habe, von der Stabilität der finanziellen, und auf der anderen Seite, dass man auch gleich lange Spiesse hat auf dem Markt, dass es nicht unterschiedliche Faktoren gibt, wo der eine die besser stellt gegenüber dem anderen. Ich glaube, das ist schon noch wichtig. Und das sind ein bisschen die zwei Punkte, die ein bisschen gegeneinander spielen, aber wo mir denke, dass es wichtig ist, ja.
Du hast Fälle angesprochen, wo du gesagt hast, da haben Krankenversicherer ganz bewusst Prämien tief behalten, um Kunden zu gewinnen. Ein Fall, wo mich ganz krass gedunkt hat, ist der Fall von Klug, von 9'000 auf 27'000 Versicherte auf mit genau diesem Schema.
Ja, das ist sicher so. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Thema Risikoausgleich, oder? Also wenn du als junge Kasse mit 9'000 Versicherten plötzlich das Dreifache an Kunden gewinnst in kurzer Zeit, dann hast du in der Regel eher jüngere Risiken als ältere, das ist oft so. Und dann schlägt natürlich das Risikoausgleich brutal zu. Das heisst, du musst übermässig viel mehr in Risikoausgleich einzahlen und irgendwann überstellst du dich. Und das ist wahrscheinlich da genau passiert.
Das stimmt, genau wie du das erklärt hast. Es ist nicht ganz so trivial, die Prämie festzulegen. Man muss Marktdynamiken, man muss Kostenentwicklung, man muss die Reservesituation im Griff haben. Und das BAG hat eigentlich eine Aufsichtsfunktion. Sie muss sicherstellen, dass wenn allfällige Fehler passieren in der Prämienkalkulation oder wenn ein Versicherer zu viel oder zu wenig Solvenz aufweist, dass sie dann interveniert. Sie sollte aber nicht zum politischen Instrument werden.
Ist das BAG da in dem Fall von der Swica, der gesagt hat, wir füllen die Reserven auf, wir sind progressiv, wir schauen voraus, ist das BAG da vorgeprescht? Ist das ein politischer Entscheid gewesen, wie der Daniel jetzt impliziert hat?
Ich gehe davon aus, ja, dass man halt einfach gesagt hat, man tut alle über die gleiche Leiste schlagen, oder? Und ich sehe es so, ja.
Andreas, ich möchte gerne dich noch dazu hören, wie wichtig ist grundsätzlich die Mindesthöhe an Reserve, beziehungsweise was hat das für eine Auswirkung eben auf die Solvenzquote und damit auch auf den jährlichen KVG-Solvenztest, den es gibt?
Die Mindestanforderung an die Solvenz oder die Reserve ist eine wichtige Vorgabe, weil am Schluss geht man davon aus, dass wenn man 100% solvent ist, man alle Verbindlichkeiten gegenüber seinen Kunden nachhaltig kann erbringen. Das heisst, es ist ein Schutz für die Versicherten, dass sie die Leistungen, die sie Prämie zahlen jeden Monat, auch bekommen. Wenn eine Versicherung insolvent wird, dann ist das nicht mehr gewährleistet, wie es Klug gezeigt hat. Und dann haben am Schluss die Versicherten etwas gezahlt, wo sie das Leistungsversprechen nicht bekommen. Darum, ich bin ganz klar der Meinung, dass die BAG als eine der wichtigsten Pflichten hat, dass sie schaut, dass alle Krankenversicherer genug solvent sind.
Jetzt setzt sich Zwicker ja dafür ein, dass sich das BAG eben nicht mehr einmischen sollte, wenn es um die Reservegestaltung der Krankenversicherer geht. Warum ist das ein wichtiges Anliegen?
Ob jetzt die Solvenz künstlich muss immer bei 100 sein oder nicht, da muss sich das BAG nicht einmischen. Am Schluss müssen sie ja Prämien genehmigen, die den Kosten entsprechen. Also man darf keinen Gewinn machen. Also gibt es nicht irgendeinen Grund, dass man Solvenzen aufbaut durch Gewinn, weil man kann die Gewinne eh nicht verwenden. Die Gelder gehören den Versicherten und bleiben im System. Darum sage ich, das BAG sollte schauen, dass die Solvenz bei allen ausreichend ist, dass die Mindestanforderungen wirklich für alle gelten und alle Versicherer gleich behandelt werden. Das war leider nicht immer so der Fall. Und dann muss man über den Prämiengenehmigungsprozess einfach schauen, dass man möglichst kostendeckende Prämie hat. Mehr müsste eigentlich das BAG nicht machen, aus meiner Sicht. Wenn das BAG zu politisch operiert, dann zwingt sie eigentlich die Krankenversicherungsindustrie zum Verlust machen. Denn Reserven baut man ab mit Verlust. Nun kann man das nicht so gut kontrollieren und wie immer im Leben, das Geld ist schneller verbrannt, als es wieder aufgebaut ist. Zeigt hat sich das, indem dass es etwa wieder 3 Jahre gebraucht hat nach so einer Intervention, bis man wieder normale Verhältnisse hat in der Krankenversicherungsindustrie. Das heisst, bis dorthin sind einzelne Players mit massiv tiefen Solvenzen unterwegs gewesen. Andere Zürich, Prämien haben sich komplett voneinander divergiert und es hat einfach eine Unwucht gegeben im System, wo auch gegenüber den Versicherten nicht transparent und auch nicht fair war.
Und das ist genau das Politikum, Thomas, das du vorher beschrieben hast, wo da auch der Fall war.
Ja, das ist so. Ja, das kann...
Was würdet ihr grundsätzlich erwarten vom Bundesamt für Gesundheit oder auch vom Parlament, wenn es um Gesundheitspolitik geht, in Bezug auf die steigenden Gesundheitskosten und damit verbunden natürlich auch auf Prämien? Was sind eure Erwartungen?
Ich finde, Frau Bundesrat Bohm-Schneider hat die Prämien-Pressekonferenz damals sehr gut gemacht. Sie hat darauf hingewiesen, was sind eigentlich Themen, warum steigen die Prämien, was sind aber auch die Massnahmen, die man momentan ergreift, um dem Prämienwachstum, was ein Folge vom Kostenwachstum ist, können entgegentreten. Ich bin der Meinung, da ist Transparenz sicher sinnvoll und das habe ich jetzt zuerst mal so in dieser Ausprägung, wie es Frau Bohm-Schneider gemacht hat, sehr gut gefunden.
Ganz einfach ist es ja nicht, mit dieser Themenwelt zurechtzukommen.
Das ist so. Aber ich glaube, Transparenz hilft. Man muss sich auch die Frage stellen, was sind die Gründe für die Kostenentwicklung und welche sind akzeptabel? Also, welche sind wir gewillt und bereit, in Kauf zu nehmen? Wir werden alle älter. Das führt dazu, dass Prämien steigen, weil chronische Krankheiten zunehmen. Aber das ist etwas, wo man eigentlich in Kauf nehmen, weil das eine andere Errungenschaft ist. Und medizinische Innovationen, die machen auch Sinn, die wollen wir auch, da sind wir auch bereit, für etwas zu zahlen. Darum wird es auch immer eine Kostensteigerung geben. Was wir nicht wollen, sind Fehlbehandlungen, Überbehandlungen, Unterbehandlungen. Das sind Ineffizienzen im Gesundheitswesen, die bringen können Nutzen.
Wir haben nachgefragt auf der Strasse, was können wir machen, wenn die Prämien steigen? Was sind Kostentreiber hinter der Prämie? Und vor allem, was können wir alle als Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer machen gegen die steigenden Prämien? Das sind eure Antworten.
Mein Modell anpassen, allenfalls auf Leistung verzichten. Viele Möglichkeiten habe ich leider nicht. Aus der Krankenkasse natürlich noch wechseln.
Also ich mache eigentlich alles, was man kann. Ich gehe alternative Therapie, ich gehe treibe Sport, ich probiere mich zu gesund ernähren. Und ich habe eine hohe Franchise, weil ich eigentlich nie zum Doktor muss bis jetzt, zum Glück.
Wir können die Krankenkasse sicher wechseln oder gewisse Leistungen rausnehmen, dass das so zinkt.
Also ein paar Ideen von der Strasse, was man alles könnte machen. Daniel, ich möchte gleich nochmal jetzt wirklich ins Detail gehen. Seit gut 3 Jahren steigen die Krankenkassenprämien im Schnitt zwischen, glaube 6 oder 9%. Was sind ganz konkret die Treiber, die dahinter sind?
In den letzten 3 Jahren haben wir natürlich erlebt, dass die Prämien wieder ein bisschen überdurchschnittlich angehoben werden, um die Solvenzquoten wieder einzahlen zu können. Vorne über Klug geredet, dort ist es nicht mehr gelungen. Die müssen, die sind Konkurs. Und die anderen Versicherer haben das mit diesen Prämienanpassungen gemacht. Ich habe vorne gesagt, das sind 2-3 Sachen, die sind eigentlich gewünscht. Medizinische Innovationen führen dazu, dass heute Sachen behandelbar sind, wo man früher nicht daran gestorben ist. Dass gewisse Sachen mit weniger intensiver Medizin gemacht werden. Das kostet alles Geld. Das macht es auch ein bisschen teurer. Da sind wir aber in der Regel bereit zum Zahlen. Wir werden älter, habe ich auch gesagt, das führt auch dazu, dass es ein bisschen mehr kostet. Dort, wo wir Einfluss nehmen können, und das ist ganz wichtig, wo wir den Kostenanstieg dämpfen können, ist, wenn wir Ineffizienzen rausnehmen. Also wenn wir sicherstellen, Thomas hat vorhin gesagt, man geht nicht wegen jedem kleinen Problem auf eine Notfallstation ins Spital. Oder man ändert nicht dauernd den Arzt. Oder man lässt sich in einem Programm versorgen, wenn man Chroniker ist. Das sind Themen, die helfen, die Kosten zu senken. In der Regel führen die auch zu einer höheren Qualität.
Thema Überversorgung, Thema Unterversorgung.
Im Gesundheitssystem hat es finanzielle Anreize, die braucht es. Die finanziellen Anreize, die sind notwendig, damit man Tarifsystem kann entwickeln. Die Tarifsysteme, die sind heute eher auf eine Menge als auf einen Nutzenwettbewerb ausgerichtet. Das heisst, ich werde nicht dafür bezahlt, wie gut das Ergebnis ist, sondern wie viel das ich mache. Und aus dem heraus entstehen die Unter- und Überversorgungen, die sind teilweise bekannt. Man kann sie nachweisen. Wenn man noch ein bisschen mehr Transparenz zur Qualität hätte, würde man es noch besser sehen. Sie kosten einen Haufen Geld und bringen dem Patienten keinen Nutzen.
Ich habe gestern einen Summit moderiert zum Thema psychische Gesundheit. Und dort ist gesagt worden, wir sind in einer Zeit, wo psychische Erkrankungen zunehmen, wo chronische Krankheiten zunehmen. Wir sind gerade bezüglich diesen Punkten sind wir weniger gesund als früher. Ist das auch ein Faktor, der einen Einfluss hat?
Die chronischen Krankheiten nehmen zu, weil wir älter werden. Das ist ein ganz normaler Prozess. Wir können sie auch besser behandeln. Man kann viel länger mit chronischen Krankheiten leben. Psychische Erkrankungen sind lang stigmatisiert worden und aufgrund dessen auch nicht behandelt worden. Zwischenzeitlich ist das weg. Das ist auch positiv, das ist gut. Wir leben auch in einer immer sich schneller verändernden Welt, was uns psychisch belastet. Da haben wir verschiedenste von denen mehr, also von denen Über-, Unter- oder Fehlversorgungen, die treten ein. Also wenn ich zum Beispiel keinen Platz für eine Psychotherapie bekomme, verschlimmert sich die Situation, hindurch wird es teurer. Wenn ich zu viel Psychotherapie mache, weil jede Behandlung gezahlt wird, nutzt auch unter Umständen auch nicht. Und wenn ich keine mache, weil der behandelnde Arzt das gar nicht als ein psychisches Problem sieht, dann ist das eben auch ein Problem. Und alles führt zu Ineffizienzen, die der Prämienzahler am Schluss vom Tag zahlt.
Das heisst, das Prämienzahler, ich muss, je nachdem, was ich für ein Anliegen habe, zum richtigen Zeitpunkt, nicht zu früh, nicht zu spät, das holen, was in diesem Zeitpunkt hilft. Und im richtigen Mass auch die Versorgung sicherstellen. Du hast eben als einfaches Beispiel, wenn ich etwas habe, das bis am nächsten Morgen warten kann, dann gehe ich zum Hausarzt, anstatt Nacht in Notfall. Also ganz einfache, banale Überlegungen, die können helfen.
Das ist genau richtig. Darum gibt es die alternativen Versicherungsmodelle. Mit dem Hausarzt und dem Telemediziner und wem auch immer, der einem hilft.
Schauen wir gerade noch an, was man dort alles kann machen kann, ja. Was für alternative Modelle das gibt. Thomas, du hast genickt und gesagt, doch, wir müssen eigentlich anfangen, bei den Prämienzahlerinnen, bei den Prämienzahlern, bei uns als Krankenversicherte, wir müssen bei uns anfangen, auch vernünftig zu entscheiden.
Ja, ich glaube, wir haben es am Anfang gesagt von diesem Podcast. Oder? Es ist die Selbstverantwortung, die eine Rolle spielt. Ich kann zum Teil halt eben gar nicht immer Einfluss nehmen. Also ich darf das von mir sagen, ich habe im Juli einen Meniskusriss gehabt, ich bin einen Tag später ins MRI, habe nochmal einen Tag später die orthopädische Untersuchung gehabt und bevor ich in die orthopädische Untersuchung bin, hat man gesagt, wir machen jetzt noch ein Röntgenbild. Dann habe ich gesagt, das ist doch unnötig, ich habe einen MRI und der MRI ist die bessere Bildgebung als das Röntgenbild. Und obwohl ich mich gewehrt habe, bin ich dann auch gleich noch in die Röntgenmaschine reingegangen. Und ich glaube, dort muss man einfach probieren zu insistieren und sagen, die Untersuchung brauche ich jetzt nicht. Auf der anderen Seite, darf man schon eine kritische Bemerkung machen, oder? Wenn ich irgendein so ein Hausarztmodell habe oder ein Modell habe, wo ich zuerst zum Hausarzt muss, bevor ich zum Spezialist gehe. Wenn ich irgendein kardiologisches Problem habe, das schleppe ich schon 3 Jahre mit mir und nach einem Jahr tritt das wieder auf und ich muss zuerst zum Hausarzt, bevor ich zum Kardiologen gehe, ist das nicht auch kostentreibend? Also ich könnte eigentlich direkt zum Kardiologen, wenn ich weiss, was passiert. Aber das sind halt ein bisschen die Spannungsfelder, wo wir drinnen sind. Und ich glaube, mit dem muss man probieren, umzugehen. Aber sicher, die Selbstverantwortung ist etwas, was wirklich vor allem steht. Und dass man halt wirklich auch schaut, oder, wie gehe ich mit meiner Gesundheit um. Und wie wir es vorher gesagt haben, gehe ich wegen jedem Wehweli halt so oben einen Notfall oder kann ich es nicht durchziehen und ich schaue mal, wie es mir geht, einen Tag später. Und entscheide dann.
Ich finde es total spannend, dass du eben nicht nur gesagt hast, wir selber müssen bei uns ansetzen, sondern auch bei den medizinkritischen Anfragen. Wenn ein MRI existiert und man möchte noch ein Röntgenbild machen, macht das schlicht keinen Sinn. Und da dürfen wir als Patienten und als Versicherten auch mal nachfragen und sagen, ist das nötig, macht das Sinn? Also das gehört sicher noch mit dazu. Ich habe noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Und es gibt ja auch neue Medikamente, neue Themen, die aufkommen. Ozempic, Wegovy, die ganzen Abnehmspritzen. Das sind ja auch Themen, die mit der Krankenkasse Prämie etwas zu tun haben. Und auch mit der Gesundheit, kurz-, mittel- und langfristig. Wie ordnet ihr so ein Thema ein?
Die sind momentan natürlich in aller Munde, weil sie halt auch außerhalb von der obligatorischen Krankenversicherung im Einsatz sind. So im Wellbeing-Bereich, wenn man ein bisschen schlanker möchte sein. Im Grundsatz ist Adipositas eine von den Volkskrankheiten, die uns einen Haufen Geld kostet. Und wenn man Lösungen findet, um medikamentös Patienten zu begleiten und sie zu unterstützen, damit sie erste Erfolg haben und ihren Lebenswandel auch nachhaltig können verändern können, weil das ist Grundvoraussetzung, sonst hilft Wegovy nichts, dann sind wir eigentlich grundsätzlich dafür, weil die Folgekosten von Adipositas, die sind derart hoch, dass sich die Investitionen lohnen. Über was man heute natürlich redet, das sind die Kosten, die dann vielleicht jemand aus dem eigenen Sack zahlt, wenn er halt jetzt 10 Kilo abnehmen und lieber nicht ins Fitnessstudio will. Das ist aber dann nicht Teil von der obligatorischen Krankenversicherung.
Das ist klar. Aber mir ist einfach wichtig, dass man versteht, es gibt eine Ausweitung auch von dem Leistungskatalog. Also der Leistungskatalog, der wandelt sich natürlich auch von Jahr zu Jahr und das hat wiederum auch einen Einfluss auf Prämien.
Das ist korrekt, aber man muss natürlich schon sehen, das ist jetzt natürlich, die Abnehmspritzen, die sind ein bisschen speziell, oder? Aber wir haben ganz viel immer wieder neue Krebsmedikamente, wo Menschen mit deren Erkrankung die Überlebensrate massiv erhöht, die Nebenwirkungen massiv senken. Die sind viel teurer als die Abnehmspritzen. Da sind wir teilweise im 6-7-stelligen Bereich, was so ein Medikament kostet. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass wenn je jemand in so eine Situation kommt, dass dann die Frage der Kosten im Vordergrund steht.
Dann geht es um den Menschen, um Gesundheit und schlichtweg ums
Überleben.
Genau. Das ist genau das Thema. Du hast vorher angesprochen und gesagt, es gibt verschiedene Sachen, die man machen kann, verschiedene Modelle, verschiedene Angebote. Telemedizin hast du vorher angesprochen. Ich würde gerne noch mit dir in die Tiefe gehen. Was für Möglichkeiten, was für Programme gibt es, die man jetzt auch aus Sicht vom Versicherungsnehmer, von der Versicherungsnehmerin auch kann aussuchen, kann wählen und kann für sich eben das passende Programm finden?
Wir entwickeln Programm und Produkt mit einer Zielsetzung. Also wir versuchen 3 Ziele zu erreichen. Erstens versuchen wir, bei all dem, was wir machen, den Patienten ins Zentrum zu nehmen. Es geht um ihn, es geht um den Nutzen für ihn. Und das ist ganz wichtig. Das Zweite ist, bei der medizinischen Qualität versuchen wir anzusetzen. Also dort, wo die Qualität sehr hoch ist, dort versuchen wir zu verstehen, ob das korreliert mit dem Nutzen. Und am Schluss, und das ist das Spannende, soll das Zeug auch noch nachhaltig finanzierbar bleiben. Wir wollen ein gutes Gesundheitswesen, aber wir wollen es auch leisten können. Und all das, was wir eigentlich entwickeln, bauen wir um das rundherum. Das sind Themen wie Digital Health und Telemedizin, wo man versucht, Kunden niederschwellig zu begleiten. Auch in der Psychotherapie haben wir ein Angebot diesbezüglich. Produkt, wir haben ein Versicherungsprodukt entwickelt für Chroniker, das ist ganz neu, das gibt es so am Markt noch nicht, wo Dienstleistungen drin sind, die genau Chroniker brauchen. Das macht jetzt für einen Gesunden wenig Sinn. Mhm. Oder? Dann gibt es aber auch andere Themen wie Care Management, wenn mal schwer krank bist, dann bist du froh, wenn du jemanden hast, der dich allenfalls durch die verschiedenen Instanzen begleitet. Dann gibt es diverse Services zum Mitwirken können, also das Patient Empowerment können steigern, ob das ein Symptomchecker ist, eine Second Opinion, all die Geschichten, die einem helfen, mit seiner Krankheit oder mit seinem Unfall besser umzugehen. Ich könnte jetzt da noch irgendwie eine Stunde referieren, aber es passiert viel.
Und es geht eben nicht darum, dass man sagt, man kann noch mehr machen, sondern das richtige Angebot, der richtige Mix für den entsprechenden Patienten mit den entsprechenden Leiden beim entsprechenden Gesundheitszustand.
Korrekt, das ist genau das, was wir machen. Und versuchen zu verstehen, ob wir mit diesen Angeboten am richtigen Ort sind. Wir verstehen zu verstehen, ob der Patient den Nutzen bekommt, den er sich erhofft, und vergleichen Kosten von Defizienz im Vergleich mit anderen, die halt nicht in so einem Programm sind. Und da haben wir zum Beispiel für Diabetiker ein Programm gemacht und haben herausgefunden, die klinischen Outcomes sind besser, also die Ergebnisse. Patientenzufriedenheit ist viel höher und die Kosten sind etwa 20% günstiger gewesen.
Also macht es einfach auch Sinn und ist vernünftig, dass man mit so einem Angebot schafft. Jetzt sind ihr einer von den verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen, es gibt verschiedene andere. Was passiert dort? Was hat dort alles einen Einfluss auf die Krankenkassenprämie, auf die steigenden Prämien?
Da sind alle mitverantwortlich. Der Krankenversicherer zahlt am Schluss die Rechnung. Was wir versuchen, ist mit den anderen Stakeholdern am Markt, die Versorgung halt auf Nutzen auszurichten, auf den Patienten auszurichten und auf Effizienz auszurichten. Machen tut das aber der Leistungserbringer, Spital, Arzt. Da gibt es aber ganz, ganz viele sehr innovative Leistungserbringer, die durchaus verstanden haben, dass Qualität und Effizienz nicht etwas ist, was sich widerspricht, sondern das kann Hand in Hand gehen.
Thomas, was nimmst du wahr? Was passiert dort auf dem Markt bei den anderen Akteuren?
Das ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube einfach, dass man grundsätzlich halt auch schauen muss, wie man die Leistungen, die man erbringt, oder die Leistungen, die definiert sind, wie man die einordnet. Sind sie wirtschaftlich? Sind sie zweckmässig? Sind sie am Schluss effizient? Dass man sich auch überlegt, was will man alles in den Leistungskatalog noch aufnehmen. Also ich spreche jetzt vor allem ein bisschen Politik an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife. Aber ein bisschen, was ein bisschen die Rolle auch von der Politik ist, oder? Dass man dort sicher schaut, dass man ein gesundes KVG hat, was eigentlich der ursprüngliche Sinn war, um eigentlich eine Grundversorgung von der Bevölkerung sicherzustellen. Und alles, was über die Grundversorgung ausgeht, dass man das halt irgendwie in den Zusatzversicherungsbereich reintut. Also da spreche ich irgendwie so ein bisschen die Ausweitung vom Leistungskatalog an. Und dass man dort auch schaut, sind alle die Leistungen, die drin sind, überhaupt noch sinnvoll? Dass man irgendwie auch mal drüber geht und sagt, ja, müsste man das nicht mal revidieren und gewisse Sachen wieder rausnehmen? Also eben nach dem Prinzip wirtschaftlich zweckmässig und effizient. Also eben, ich sehe dort halt auch ein bisschen ein Thema, dass vor allem die Player-Politik, die dort noch...
Aber du sagst, es ist legitim, dass neue Leistungen dazukommen, dass neue Leistungen mit aufgenommen werden, aber es bräuchte eine Überprüfung von dem Leistungskatalog, auch was müsste rausgenommen werden. Der Ball wäre bei der Politik und der Ball wird momentan nicht aufgenommen bei der Politik.
Also wahrscheinlich nicht nirgend aufgenommen, weil es ist heute, haben wir einen definierten Leistungskatalog aufgrund des Gesetzes und da kommen immer wieder Sachen rein. Und ich denke mir auch, dass man dort gewisse Sachen ein bisschen verschärfen muss, dass man es auch anschauen muss, was ist wirklich der Kosten-Nutzen von dem und ist es notwendig? Und hat Sachen drin, wo man jetzt auch wieder mal bereinigen muss, oder? Um das geht es eigentlich ein bisschen, oder? Also wenn man Sachen... Ich meine, die Innovation, die Medizin entwickelt sich weiter, es hat innovative Sachen, die reinkommen und das gibt eine gewisse Entwicklung, aber man muss auch schauen, dass man Sachen, die drinnen sind, die vielleicht nicht mehr unbedingt effizient sind und notwendig sind, dass man die auch wieder rausnimmt. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Aufgabe.
Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was müsste man jetzt sofort, von heute auf morgen ändern, um zu sagen, wir kommen einen Schritt weiter in der ganzen Sache?
Ganz einfach ist das nicht. Aber ich würde drei Sachen machen. Ich würde primär hingehen und würde Anreiz nur noch auf den Nutzen des Patienten ausrichten. Wenn beim Patienten Nutzen passiert, dann wird entschädigt. Für das braucht es Transparenz. Immer wenn man eine Effizienz schafft, muss man Qualität im Griff hat, damit die nicht sich negativ entwickelt. Und am Schluss würde ich einem Patienten viel eine aktivere Rolle geben. Das bedeutet, dass das Gesundheitswesen sich so muss entwickeln muss, dass ich als Patient nicht nur darf glauben, was mir die sehr kompetenten Ärzte und andere Leistungserbringer erzählen, sondern ich ein Instrument und Hilfsmittel, das mir die Entscheidung abnehmen könnte oder mich unterstützen könnte.
Es waren drei Wünsche gewesen, aber drei sinnvolle Wünsche, so weil zusammenspielen. Andreas, wie sieht das bei dir aus?
Ja, also das mit der Digitalisierung und der Effizienz und Effektivität im Behandlungsprozess, das würde ich unterstützen. Man sollte wirklich die Daten können besser nutzen als Patienten und Versicherten und einen Überblick haben, was wirklich zweckmäßig, wirksam und wirtschaftlich ist. Dann hätte ich noch zwei ganz banale Wünsche. Und zwar das eine ist, Mindestfranchise umsetzen. Denn da stellt man schon fest, dass die Eigenbeteiligung doch auch ein guter Gesundheitsmesser ist. Das heisst, je mehr dass man selber muss zahlen muss, desto eher überlegt man sich auch, muss man wirklich zum Arzt gehen, sich behandeln lassen, oder kann man da gut auch auf Hausmütterli-Rezept, das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so State-of-the-Art-Ausdruck, aber zurückgreifen und wird dann, oh Wunder, auch gesund, obwohl man nicht beim Arzt war. Und mit der Erhöhung der Mindestfranchise wäre natürlich auch, dass die Wahlfranchise, die höchste, auch wie Ruhe gesetzt wird, dass die wirklich finden, sie leben gesund, sie tun etwas für Gesundheit, dort noch mehr Möglichkeiten haben, um eine noch höhere Eigenbeteiligung für sich in Anspruch zu nehmen und auch von einem Rabatt können profitieren.
Und Thomas, dein Wunsch zum Schluss?
Also mein Wunsch wäre wirklich auch ein von diesen Punkten, die der Dani angesprochen hat, dass man wirklich ein grösseres Mitspracherecht hat und dass vielleicht einfach die medizinischen Disziplinen mehr miteinander zusammenarbeiten und der Patient gesamt ganzheitlicher anschauen, als einfach nur ihre disziplinäre Symptombekämpfung machen. Das wäre mein Wunsch.
Ich habe zum Schluss noch ein paar Thesen und Behauptungen zusammengestellt. Bitte neu kurz, knackig und frech zu kommentieren, ob die Thesen zutreffen, ob die stimmen oder ob ihr sagt, nein, das doch eher weniger. These Nummer 1. Prämien werden auch künftig jedes Jahr automatisch steigen. Das können wir nicht verhindern.
Jawohl, das wird passieren. Aber hoffentlich können wir es auf das reduzieren, was wir als gute Entwicklung anschauen.
Thomas, bist du einig?
Sehe ich genau gleich so.
Prämien steigen, These Nummer 2. Prämien steigen, weil jedes Jahr so viele Versicherte ihre Krankenkasse wechseln.
Nein.
Thomas sagt nein?
Nein, dank dem sinken es.
Dank dem sinken es, sagst du, Thomas. Wie ist es aus deiner Perspektive?
Das stimmt nicht. Prämien sind das Abbild der Gesundheitskosten. Und die Versicherten, die wechseln, das ist wohl ein Aufwand, den man wieder mutieren muss, aber das ist in diesen 5% Verwaltungskosten abgedeckt. Was man sagen muss, die Versicherten, die wechseln, die gehen in ein günstiges Produkt und das haltet uns Krankenversicherer kompetitiv, dass wir immer attraktiv sind und eben nicht zu hohe Prämien verlangen.
Prämiengelder, die werden eingesetzt für Werbung, für CEO-Löhne oder für neue Bauten. Haben wir vorher schon geklärt.
Zu 95% für medizinische Leistungen.
Zu 95% für medizinische Leistungen, Thomas.
Und unter anderem zu 5% für die Verwaltungskosten, die man braucht, damit man so ein Unternehmen betreiben kann.
Und die 5%, Thomas, sind vertretbar?
Die sind sehr vertretbar.
Sind vertretbar.
Die anderen Versicherer haben mehr Verwaltungskostenanteil, 25% und mehr.
Das werden wir ein mehr. Und das wäre nicht vertretbar, Daniel.
Das wäre viel mehr und da hätten wir wahrscheinlich ein Problem, wenn man solche Verwaltungskosten hätte.
Eine Einheitskasse, die nächste These, die kann genau das verhindern.
Nein, weil sie das Thema gar nicht adressiert, wo die Kosten sich entwickeln und das sind Leistungskosten.
Durchaus nicht, weil eine Einheitskasse hat, schlägt alles über eine Leiste. Die Innovation geht verloren, der Fortschritt geht verloren, die Produkte, Innovationen gehen verloren. Die Meinung teile ich durchaus nicht.
Andreas, wie sieht es bei dir aus mit der Einheitskasse?
Ich teile die Ansicht von Daniel und von Thomas. Das adressiert das Problem nicht. Und es wäre noch zu hinterfragen, ob eine staatliche Einheitskasse günstigere Verwaltungskosten hat als die 5% oder weniger, die wir haben.
These Nummer 5. Prämiengelder, die fliessen in Gewinn von der Krankenkasse.
KVG darf nicht gewinnbringend funktionieren. In dem Fall stimmt das nicht.
Stimmt nicht, darf gar nicht so sein.
Nein, das geht in die Reserve.
Und die Reserve gehören den Versicherten. Das heisst, in der nächsten Prämierunde werden die wieder eingesetzt, um den Versicherten gute Prämien zu geben.
KI und Big Data, die werden die Zukunft der Medizin und auch die Rolle der Krankenversicherer komplett verändern.
Ich denke mir, das sind Digitalisierung, KI und so weiter sind Fortschritte. Es gibt niederschwellige Arbeiten, die man bei einem Krankenversicherer macht, zum Beispiel jetzt von der Seite der Krankenversicherer, die sicher Kosten werden senken, weil es günstiger wird, weil man dann nicht unbedingt noch jemanden hinten dran setzen muss, der das macht. Das kann eine Maschine machen. Bei der Medizin ist es sicher so, dass KI und Digitalisierung zum Teil neue Behandlungsmethoden ermöglichen, die aus meiner Sicht auch kostengünstiger sind und am Schluss wieder leistungs- und kostendämpfend wirken. Gang davon aus, ja. Aber nicht komplett.
Also ist faktisch wie in allen anderen Branchen auch, sagst du, Thomas, KI ist da, kann als Katalysator wirken, in gewissen Bereichen zusammen mit dem Mensch, in gewissen Bereichen kann KI gewisse Sachen besser als der Mensch und in anderen wird es der Mensch einfach so mit Händen und Füßen und Herz und allem drum und dran weiterhin.
In der Pflege braucht es Empathie und das kann eine Maschine und KI nicht ersetzen.
Daniel?
Also da würde ich ein Jein sagen, es gibt Veränderungen, aber eine komplette Veränderung werden wir nicht erleben.
Andreas, wie siehst du das? Komplette Veränderung oder einfach ein paar kleine Veränderungen?
Ich glaube, bei uns als Versicherung haben wir schon einen hohen Automatisationsstandard. Also 90% von unseren Leistungen werden schon automatisch abgerechnet, ohne dass Menschen etwas zutun. In der Medizin habe ich lustige Anekdoten. Ein befreundeter Mensch hat das MRI gehabt und der Arzt hat gesagt, ja gut, der Radiologe, der wird eh bald durch KI wegrationalisiert, weil AI kann die Bilder besser auslesen als ein Mensch. Also da wird es vielleicht etwas geben. Wir sind gespannt. Die Schweiz zeichnet sich aber nicht als so schnelles Land in solchen Megatrends aus.
Letzte These, Prämien, die werden irgendwann einmal an Lebensstil gekoppelt. Wer sich und seiner Gesundheit präventiv schaut und eben mit den Stegen im zweiten Stock ins Fitness geht und statt mit dem Lift, wie wir von Thomas gehört haben, und wer gesund ist, der kommt irgendwann sogar Geld zurück über.
Das ist das Schöne an dieser Sozialversicherung, die privatwirtschaftlich organisiert ist. Man hat Solidarität, weil Gesundheit kann man nicht nur selber beeinflussen. Man hat zum Teil Dispositionen und dort ist es wichtig, dass möglichst eine grosse Menge von Menschen die Leiden hilft zu decken.
Das wird nicht passieren, weil es ist nicht nur der Lebensstil, der einen Einfluss hat, ob ich krank werde. Das kann eine genetische Voraussetzung sein. Das würde Solidaritätsgedanken im KVG widersprechen, von dem her gehe ich davon aus, das passiert nicht.
Passiert nicht, ja, das gleiche, der gleiche Grund, wie der Dani gesagt hat. Es gibt Leute, die können ihre Gesundheit noch so beeinflussen und sie können sie nicht positiv beeinflussen, weil sie einfach irgendwelche chronischen Leiden haben. Und Geld zurück gibt es sowieso nicht, aber wenn man sich schaut, ein gutes Modell wählt, dann zahlt man weniger Prämien, dann kriegt man es nicht zurück, sondern man zahlt schon weniger.
Also der Vorteil ist, man ist gesund. Das ist vielleicht noch wichtig, oder?
Wir fassen zusammen. Das ist schön gesagt, der Vorteil ist, man ist gesund. Das ist mal ein wichtiges Statement, oder? Und in der Verantwortung ist man im Endeffekt selber und für alles andere gibt es ja die entsprechende Unterstützung. Also fassen wir zusammen. Neue Therapien, neue Medikamente, Technologien, die auf den Markt kommen. KI haben wir angeschaut. Die Lebenserwartung in der Schweiz kann erhöht werden durch vieles, was auf den Markt kommt. Die Bevölkerung wird älter. Es gibt neue medizinische Leistungen, die Pflege beanspruchen. Leistungen werden erweitert innerhalb der Grundversicherung. Es kommen Fettwegspritzen dazu. Wir sind psychisch weniger gesund. Es gibt neue Krebsmedikamente. Es passiert unglaublich viel. Und all das, was passiert auf dem Markt aussen, das führt im Endeffekt zu höheren Gesundheitskosten. Ein gutes Gesundheitssystem, das haben wir gehört von euch, das hat seinen Preis und darf auch seinen Preis haben. Aber trotzdem muss es irgendwie möglich sein, das Wachstum, den Anstieg dieser Kosten zu bremsen, unter Kontrolle zu behalten, vernünftig zu behalten, ohne dass die Qualität darunter leidet. Und um das Ziel zu erreichen, das sind alle gefragt, alle Stakeholder, die wir heute angesprochen haben. Es braucht uns als Versicherte selber, die möchten gesund sein, die gesund leben, die in die Verantwortung gehen. Es braucht Krankenversicherer, es braucht Leistungserbringer und es braucht auch Politik. Dass wir unser Gesundheitssystem zusammen anpacken, zusammen gestalten und zusammen in Austausch und in die Verantwortung gehen. Ein grosses Dankeschön, dass Sie da gewesen sind. Merci vielmals, Andreas Koller.
Herzlichen Dank für die guten Fragen und danke an meine Kollegen für die angeregte Diskussion.
Danke vielmals, Daniele Roscha.
Ist gern geschehen.
Und herzlichen Dank, Thomas Friedlin.
Dankeschön, dass ihr da seid.
Und natürlich auch euch. Danke vielmals, dass ihr euch mit dem Thema, mit der Prämie, mit dem Prämienanstieg und doch mit einer gewissen Komplexität auseinandergesetzt habt. Ich habe Klarheit bekommen, ich hoffe, ihr auch. Und Klarheit ein bisschen besser verstehen, wenn es einmal kompliziert wird. Das gibt einem auch eine Zuversicht, dass man weiss, wo man anpacken kann und wie man anpacken kann, um gemeinsam in diesem Themenbereich weiterzukommen. Ich bin Stefan Lendi, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Suica Talks.